Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Maschibum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem Freien Radio Rhein-Neckar.
Ja, das ist der Podcast, die neueste Ausgabe, Neues aus dem Bunker. Eine gemeinsame Produktion vom Archivum und dem Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Heute zeichnen wir direkt im Hochbunker auf, dort, wo eben das Archivum zu Hause ist. Es ist der 2. März, bundesweit der Tag des offenen Archivs. Und das Archivum ist ja ein Archiv, nämlich das Mannheimer Stadtarchiv. Zum 2. März, also zum Tag des offenen Archivs, hat Harald Stockert, der neue Leiter des Archivums, auch schon ein halbes Jahr jetzt mittlerweile, gell? Also nicht genau. Mehr ganz so neu, aber den ganz neuen Kulturbürgermeister eingeladen, der auch noch für Arbeit, Soziales und was war noch?
Wirtschaft, Arbeit und Kultur
zuständig ist.
Und Archivwesen, ganz wichtig.
Und das Archivwesen, genau. Eingeladen, also toll, dass Sie da sind. Das Thema liegt nahe, warum brauchen wir Archive, warum ist Geschichte wichtig, warum ist so ein Stadtarchiv wie das Mannheimer Stadtarchiv nicht nur eine Ansammlung von staubigen Akten, die regelmäßig neu sortiert werden, warum ist das so, was macht man hier? Mein Name ist Annette Lennertz, ich bin vom Bermudafunk und moderiere das Gespräch und freue mich drauf. Also wie gesagt, wir sitzen hier oben im 6. Stock auf dem Hochbunker drauf, nicht drinnen in den dunklen Gemäuern, 1,50 Meter dick sind hier die Wände und Decken, also die Archivalien sind sehr, sehr gut gesichert. Hier sitzen wir, neben mir der Harald Stockert hat ein ganz tolles T-Shirt an und ich glaube fast alle Mitarbeitenden hier laufen so schick rum. Da ist dieser Hochbunker abgebildet und da steht dann groß drauf, hier ist Mannheim drin. Ja, ein tolles T-Shirt.
Gibt es bald zu erwerben, noch nicht, aber eben im Archivumshop. So. Wir werden eine Modelinie aufmachen.
Ja, genau. Ja, wo wir sitzen, das ist eigentlich ein Denkmal und zwar ein sehr, sehr schwieriges Denkmal für Mannheim. Der Bunker ist ja ein Bauwerk aus der NS-Zeit, gebaut von Zwangsarbeitern in einem verbrecherischen Krieg und gleichzeitig bot der Bunker natürlich auch Mannheimer Zivilisten Schutz vor den Bomben. Also es ist ein schwieriges, schwieriges Gebäude. Noch bis 1966 hat er dann Familien hier Unterkunft gewährt, die keine Wohnung hatten. Ja, wie war das damals, Herr Riehle, für Sie, als man auf einmal beschloss, das Stadtarchiv hier unterzubringen? Ich meine, das ist ja auch ein schwieriger Stadtteil, wo das ist. Ist ja auch nicht gerade hier die Quadrate, Promimeile oder da, wo die überhaupt am Friedrichsplatz, wo die Museen sind. Nein, es ist mitten im Arbeiterviertel, einem sozialen Brennpunkt, muss man auch sagen. Die 19. ist gerade um die Ecke, also Rotlichtviertel. Wie war das damals, als Sie gehört haben, oh, da kommt jetzt das Stadtarchiv in den Bunker rein?
Ich war damals Bezirksbeirat im Bezirk hier in Neckarstadt-West und damit natürlich unmittelbar auch als unterste politische Ebene sozusagen beteiligt. Und als Herr Dr. Popp das uns vorgestellt hat und die Idee auch näher gebracht hat, dass hier etwas entstehen soll, habe ich eine Sekunde gezuckt und habe dann aber sofort verstanden, warum genau das die richtige Idee ist. Weil, Sie haben es gesagt, das Haus wurde in einer Funktion gebaut, in der es um Krieg ging, in der es um Schutzräume ging, im Nationalsozialismus, in der es aber auch darum ging, wer darf hier rein und wer nicht. Also auch das ist ja ein Teil der Geschichte, dass Menschen hier auch nicht Schutz suchen durften, weil sie eben nicht der arischen Rasse angehörten beispielsweise.
Oder Zwangsarbeiter
waren. Und all diese Dinge erzählt dieses Haus. Und jetzt erzählt es nicht nur das Gebäude, sondern jetzt erzählt es auch der Inhalt. Und es gab auch einen ganz profanen Grund. Sie haben schon gesagt, die 1,50 Meter dicken Mauern hier sind einfach gut für Archivalien. Also das tut dem Inhalt auch gut. Es sorgt mit dafür, dass der Inhalt besser konserviert werden kann und ist eigentlich vom Raumklima dafür auch gut geeignet. Das heißt, es gab auch einen profanen Grund. Und der dritte Punkt war genau das, was Sie angesprochen haben. Ich kann mich noch gut an die Diskussionen erinnern, als es hieß, wie kann man dieses Stadtarchiv in die letzte Ecke von der Neckarstadt West, in den Schmuttel-Stadtteil, wie kann man das hier hinsetzen? Da kommt doch kein Mensch. Und der Tag heute beweist genau das Gegenteil. Und ich finde, es war auch die Weitsicht von Uli Nies und seinem Team, die gesagt haben, doch, das wird funktionieren, das passiert, wir machen hier ein Flaggschiff hin und wir setzen hier genau diesen Kontrapunkt. Und architektonisch ist das super gelungen. Also auf diesen Bunker eigentlich aufgesetzt, die beiden Geschosse, in denen wir uns ja jetzt auch befinden, mit einem sensationellen Blick über Mannheim. Und ich bin super happy, dass das insgesamt geglückt ist und bin total zufrieden damit, wie das Haus hier auch sich in den letzten Jahren präsentiert hat, weil es sich öffnet, weil es versteht, als wirklich eine der wenigen Institutionen auch zu sagen, bei uns sind alle willkommen und sind alle Themen willkommen, weil sie wichtig sind für Mannheim und weil sie zur Mannheimer Stadtgesellschaft dazugehören.
Ja. Ja, Herr Stockert, Sie sind nun hier am Arbeiten. Ich meine, Sie sind schon sehr lange im Stadtarchiv tätig. Sie haben auch noch die frühere Wirkungsstätte lange praktisch kennengelernt. Wie ist das für Sie? Fühlen Sie sich hier wohl? Hat sich was geändert für Sie?
Ja, kolossal. Also ich bin in der Tat, ich bin seit 20 Jahren beim Stadtarchiv und war früher natürlich im Collini-Sender, einem Verwaltungshochhaus, wo wir kleine, kurze Dienstwege hatten, wo auch ja die Nähe zur Stadt gegeben war. Allerdings waren wir zum einen in den Räumlichkeiten beschränkt und zum anderen, kein Archivar freut sich darüber, wenn es von der Decke regnet. Und da hat man tatsächlich ein infrastrukturelles Problem, Collini-Sender. Also der Bau ist natürlich in die Jahre gekommen und war als Archiv eigentlich nicht mehr geeignet. Und als der Herr Riele gerade gesagt hat, er hat einmal gezuckt, als er erfahren hat, von der Idee ins Archiv umzugehen. Also ich habe mindestens zwei oder dreimal gezuckt. Und zwar, weil ich dieses Haus schon kannte, diesen Bunker. Collini-Sender war voll und wir haben nach Ersatzstätten gesucht. Und da war ich dann zum ersten Mal, ich glaube, das war 2008, 2009 in diesem Bunker. Und der noch diese alte Struktur hatte, diese alte Schutzstruktur, Vorbereitung für den Katastrophenfall. Und das konnte ich mal damals überhaupt nicht vorstellen. Also der war kalt, klamm. Wir haben ihn dann so ein Stück weit ertüchtigt, einzelne Räumlichkeiten durch Entfeuchter und haben da Archivalien gelagert. Aber eigentlich war das jetzt kein besonders ästhetischer Ort, sondern man würde es eher als Lost Place bezeichnen. Und dass dann so was Großartiges draus wird, also nochmal Dank und Respekt vor dieser kreativen architektonischen Leistung, hätten wir uns nie vorstellen können.
Ja, und dann haben Sie ja auch was ganz Neues als Team wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, draus gemacht. Darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen im Einzelnen. Ist ja kein Vergleich mehr zu früher im Collini-Center, was hier los ist an Angeboten, an Veranstaltungen und die großen Ausstellungen kommen wir auch noch zu. Ja, aber kommen wir mal zu dem Inhalt dieses Bunkers. Herr Riele, wie wichtig ist denn Stadtgeschichte für eine Stadt? Was meinen Sie, warum braucht es eigentlich so einen offenen Ort? Wie Sie gesagt haben, es ist ein offener Ort für alle. Alle sollen hier reinkommen können. Warum ist das so wichtig?
Zunächst mal, weil es für mich ein Lernort ist, der Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, also schlichtweg allen Menschen zur Verfügung steht und deutlich macht, was können wir denn aus der Geschichte mitnehmen und lernen? Und ich bin jetzt nun jemand, der sehr stark sozialisiert ist. Ein guter Freund von mir, Luigi Toscano, hat eine tolle Fotoausstellung gemacht. Er hat Menschen, die den Holocaust überlebt haben, porträtiert und hat es gegen das Vergessen genannt. Und das ist genau, das ist eigentlich so eine Kernbotschaft. Es geht hier darum, dass man Dinge nicht vergisst und dass man aus der Historie lernt. Und ich bin jemand, der ganz arg davon überzeugt ist, dass man seine Vergangenheit kennen muss, um die Gegenwart zu begreifen und die Zukunft gestalten zu können. Und wir haben ja auch mal Diskussionen gehabt, die so, also aus meiner Sicht sehr krude waren. Also brauchen wir noch Erinnerungsorte? Ich sage mal so Stichwort in Berlin, ja, Denkmal der Schande, Mahnmal der Schande, all diese Dinge, müssen wir denn noch an den Holocaust erinnern? Und genau diese Diskussionen zeigen, wie wichtig dieses Haus ist. Weil genau diese Diskussionen auch deutlich machen, dass wir immer wieder auch dagegen ankämpfen müssen, gegen dieses Vergessen. Und nun ist meine Generation weit weg davon zu sagen, wir waren in irgendeiner Art und Weise an den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs und an der Nazizeit beteiligt. Aber wenn wir das nicht erinnern und wenn wir daran auch nicht stellen und immer wieder auch deutlich machen, was das heute für uns heißt, dann würden wir uns tatsächlich auch schuldig machen, weil wir dieses Vergessen befördern würden. Und das empfinde ich als unglaublich wichtig. Und hier dieser Ort macht es eben nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Gerade die jetzt die neue Ausstellung oder die relativ neue Ausstellung, die an die NS-Zeit und an die Vorgänge davor in der Weimarer Republik erinnern, die empfinde ich als unglaublich authentisch, weil ich erlebe etwas, was ich in ganz vielen Archiven nicht erleben kann. Ich erlebe im Endeffekt Geschichte zum Anfassen. Dort werden ja keine Gegenstände ausgestellt. Das ist sehr multimedial. Ich kann mich in eine Lebenswelt hineinversetzen, weil ich viele Bilder sehe, weil ich Ausschnitte sehen kann, weil ich auch in Teilen weiß, ah, das ist diese Ecke in Mannheim. Ah, da war ich auch schon mal gewesen, das habe ich gesehen und kann das mitnehmen. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, wie das hier gelungen ist, das wirklich auch aufzustellen und im Übrigen auch die Ausstellung im Erdgeschoss unten genauso zur Stadtgeschichte. Das ist ganz, ganz großartig und man kann wirklich nur jedem empfehlen, es muss eigentlich jeder mal hier gewesen sein. Ansonsten, glaube ich, kann man Mannheim auch nicht so zu 100% begreifen. Das gehört irgendwie ganz, ganz essentiell dazu, zu unserer Geschichte.
Ja, ich erinnere mich auch noch, ich durfte als Journalistin, ich weiß nicht, 2016 oder wann das war, hier eine Besichtigung machen, als noch wenig umgebaut war. Und da sagte der Herr Nies zu mir, ja, hier kommt eine NS-Ausstellung hin, ein ganzes Stockwerk. Ich war wirklich so begeistert, weil ich glaube, das war die erste überhaupt in Deutschland, die ein Stadtarchiv unternommen hat, ja. Ja, wow, da will ich hin. Also das finde ich toll, dass es hier so Platz gibt für so eine Ausstellung und auch Leute, die das dann machen. Ja? Und es ist ja jetzt wirklich eine vorbildliche Ausstellung geworden, sowas von interaktiv und interessant. Alle, die mal drin waren, kommen nochmal und nochmal. Also ich bin wirklich auch sehr begeistert von der Ausstellung. Aber natürlich finde ich es auch sehr wichtig, dass sie so viele Fragen stellt. Allein der Titel, wie sind Sie da drauf gekommen?
Gut, es war ein intensiver Prozess. Wir haben diskutiert und auch wir haben da natürlich sehr viel lernen müssen und auch gelernt.
Ich habe vergessen zu sagen, was hat das mit mir zu tun?
Ist genau, der Titel? Was genau. Hat das mit mir zu tun? Ja. Also unser Anspruch war ja, eine Ausstellung zu machen, die in die Gegenwart referenziert, aus der man lernen kann. Und da war dann klar, wir brauchen, oder ideal wäre ein appellativer Titel. Also sprich, so eine offene Frage, die die Leute anspricht, einerseits, und dann ist es natürlich auch etwas, also es ist ja ein Zitat, das eigentlich abwehrend häufig gebraucht wird. Was hat das schon mit mir zu tun? Eigentlich nichts. Und das drehen wir um. Und genau gegen diese Geschichtslosigkeit oder gegen Erinnerungslücken anzugehen, die immer wieder auftreten, weil man die Vergangenheit vergisst und denkt, die Gegenwart ist absolut. Und das Appellative und dieses Einladen zum Diskurs, das war dann für uns entscheidend, um dann auch diesen Lernort draus zu machen. Ne? Also letzten Endes, es geht eben nicht nur um die NS-Zeit, es geht auch darum, wie scheitert eine Demokratie, die eine gewisse Resilienz hat, die sicherlich unter viel schwierigeren Bedingungen existieren musste als unsere Gegenwart, die Weimarer Zeit, aber die uns in vieler Hinsicht verwandt ist. Ne? Also wenn Sie sich die Bilder angucken, also wir haben einen Raum, so ein privates Fotoalbum, die Menschen sind uns sehr, sehr nahe. Und deswegen haben wir zeigen wollen, wie eine Demokratie scheitert, Schrägstrich, zerstört wird oder einfach auch durch Vernachlässigung, durch mangelhaftes Kämpfen für ihre Werte zugrunde geht. Das ist dann wieder die Bewertung, die man rausziehen kann. Und in diese Diskussion wollen wir einladen. Und das ist etwas, woraus man lernen kann, weil wir ringen ja auch beständig, nicht nur jetzt, auch schon vor 10 Jahren, um unsere Demokratie, um unsere demokratischen Werte. Das ist ein Prozess, den man immer wieder neu starten muss. Und das wollte man bewusst präsentieren. Was hat das mit mir zu tun?
Und was ist die Resonanz, so ganz kurz mal?
Die ist absolut positiv. Also zum einen geht es ja um die Form, hat Herr Riehle bereits schon gesagt, also um die Form der medialen Darstellung, die natürlich absolut, ja, immer noch sehr, sehr innovativ ist, konsequent multimedial, sehr stark mit Filmen, mit Großbildern zu arbeiten, die auch einen gewissen appellativen Charakter entwickeln. Das ist gar nicht so gemeint, aber sie entwickeln, wenn ich jetzt großformatige Bilder sehe, bekomme ich gleich ein ganz anderes Verhältnis dazu, weil ich Details erkenne und in den Details mich wiederfinde teilweise oder aber auch Überraschungen wiederfinde. Also eine sehr positive Rückmeldung durch die Form, aber auch in der Darstellung unserer, ja, in unserer Frage.
Genau, und auch die Filme, die extra hergestellt worden sind, wo Menschen einfach berichten aus verschiedenen sozialen Gruppen, warum sie zu den Nazis sind oder Widerstand geleistet haben. Also ganz total gelungen. Und vielleicht können wir auch kurz noch zu der anderen Ausstellung gehen, die über die Mannheimer Geschichte spielt. Weil da finde ich so interessant, dass man mal fragen kann, ja, wie hat eigentlich die Stadtgeschichte uns bis heute geprägt? Zum Beispiel, ich weiß nicht, können Sie das sagen, die Quadratestruktur, wie prägt die uns heute zum Beispiel?
Ja, also in verschiedener Hinsicht. Also die Quadratestruktur ist ein Signum. Natürlich nach außen hin, das ist eine Kontinuität in der, im Stadtplan. Das ist mal ganz was Äußerliches, es ist was ganz Besonderes. Aber auch, wenn man es jetzt global sieht, das zeigt den Charakter. In Mannheim ist jetzt erstmal eine Planstadt errichtet worden, mit einem Schlag. Ne? Also das hat sich nicht organisch entwickelt. Und die Planstadt ist dann für mich dann auch so die Frage, ein Plan wird gemacht, er wird realisiert und häufig gibt es dann Planabweichungen. Also Mannheim ist mehrfach total zerstört worden. Das korreliert dann wieder mit diesem Plan, mit den Quadraten, das sehe ich da drin. Wir haben tiefe Einschnitte in der Stadtgeschichte. Die Mannheimerinnen und Mannheimer mussten sich immer wieder neu erfinden und das haben sie nur geschafft, auch mit Zuwanderung. Also das sind so die zwei Narrative, die wir verankert haben und das symbolisieren die Quadrate. Plan und Abweichung vom Chaos, Plan.
Ja. Ja, Herr Riehle, oder gerade weil Zuwanderung angesprochen worden ist, es gab ja Stadtprivilegien. Haben die praktisch die Grundlage gelegt bis heute, dass die Mannheimer Bevölkerung eigentlich aufgeschlossen ist gegenüber Zuwanderern oder wie sehen Sie das?
Bevor ich die Frage beantworte, will ich noch eines erzählen. Ich bin der festen Überzeugung, dass vor vielen hundert Jahren ein Mannheimer nach Amerika ausgewandert ist und in New York die Quadrate mitgebracht hat. Das kann nur so sein. Also
das stimmt.
New York
das
muss
stimmt.
zwangsläufig von Mannheim abstammen. Also es geht überhaupt gar nicht anders. Ja. Und zu Ihrer Frage, ja, ich glaube schon, dass dieses Thema damals nach der Zerstörung der Stadt, dass Menschen guten Willens hierher kommen sollen, sich hier ansiedeln sollen, auch mit bestimmten Privilegien auch angelockt worden sind, dass das schon diesen Spirit dieser Stadt auch sehr gut wiedergibt. Und diese DNA schwirrt überall noch irgendwie so ein bisschen rum. Lustigerweise auch bei denen, die jetzt überhaupt gar nicht in irgendeiner Art und Weise hier in Mannheim ihre Vorfahren haben, auch die haben diese DNA sofort aufgesogen. Ich weiß nicht, ob wenn man in Mannheim an der Stadtgrenze irgendwie darüber geht und dann sagt, und hier wohne ich jetzt, ob das so automatisch mit eingeimpft wird. Es scheint so zu sein. Ich erlebe diese Stadt tatsächlich als sehr, sehr offen und als sehr tolerant. Was natürlich aber auch nicht konfliktfrei ist. Also Toleranz und Offenheit birgt immer, das ist Arbeit. Also da muss man dran arbeiten und zwar beide Seiten müssen da dran arbeiten. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Das tun wir in Mannheim, wie ich finde, in sehr, sehr vorbildlicher Art und Weise. Da hat Alt-OB Peter Kurz in den Jahren auch davor, Gerhard Witter, sehr viel Wert darauf gelegt und hat das wirklich sehr, sehr implementiert und immer wieder auch unterstützt und untermauert. Und ich bin auch sehr froh, dass das jetzige Stadtoberhaupt diese Tradition auch weiterführt. Tradition der Gespräche, Tradition des Einladens, Tradition auf Augenhöhe miteinander in den Austausch zu gehen. Und das brauchen wir in Mannheim. Ohne das wird es schwierig, weil wir müssen uns miteinander verständigen. Und nur so kann ein Zusammenleben auch tatsächlich gelingen. Und Mannheim ist existenziell angefordert darauf, tatsächlich das Zusammenleben auch gelingt. Es geht nicht anders.
Ja, also in dieser Ausstellung kommen ja viele, viele Kapitel vor, auch koloniales Erbe, auch die Industriegeschichte, die ist ja ganz, ganz wichtig und sehr prägend für unsere Stadt. Steht ja auch der erste Benz, Motorenwagen, also die eine Seite der Industriegeschichte ist mein Enkel immer drin, aber auch sehr viele Erwachsene lieben es, mit diesem Motorwagen durch das digitale Mannheim zu brausen. Also auch eine sehr beachtenswerte Ausstellung. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, all diese Fakten in eine Ausstellung zu packen, aber durchaus und sehr weitgehend gelungen und es wird immer wieder ausgebessert und neu eingestellt. Ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel die abgebrannte Kaufmannmühle ist schon drin als Bild. Und dann las ich, dass Sie insgesamt hier sowieso vorrätig haben, digitalisierte Bilder, fast 200.000, gell? Unten in der Ausstellung habe ich das gelesen.
Genau,
unglaublich viele digitalisierte Bilder und bestimmt 20.000 sind in dieser Ausstellung drin, die man irgendwie angucken kann. Also auf jeden Fall was ganz Tolles. Ja, die NS-Zeit, ein dunkles Kapitel, wir haben eben drüber gesprochen. Da gibt es ja auch noch jetzt die KZ-Gedenkstelle in Sandhofen. Herr Riehle, die muss dringend renoviert werden. Auch ein Stück Stadtgeschichte, was sozusagen erhalten werden muss. 200.000 Euro oder ich weiß nicht, wie viel der Umbau kostet. Ja, was meinen Sie, was 500. Machen wir damit? 500.000? Oh la la. Was haben Sie vor oder was kann man tun? Oder? Ja, wie sind die Pläne?
Das geht uns ja nicht nur im Mannheimer Norden so, sondern an ganz vielen Stellen, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie können wir erinnern und wie können wir mahnen und wie gehen wir überhaupt damit um. Also in meinem Heimatstadtteil in Rheinau haben wir auf dem Rheinauer Marktplatz ein Denkmal, das eigentlich völlig aus der Zeit gefallen ist. Es erinnert nämlich an die Kriegshelden des Ersten und dann auch des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt gibt es im Prinzip immer zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, das muss weg, das gehört nicht mehr hierher, das ist etwas, womit wir nichts mehr zu tun haben wollen. Oder die andere Möglichkeit, es bleibt als Mahnmal dort stehen, wird aber in einen Kontext gestellt. Ich bin jetzt eher der Verfechter dieser zweiten Variante. Bei der ersten Variante hat es natürlich den Vorteil, das kostet jetzt nur einmal Geld, dann ist es weg und dann brauchen wir es nicht mehr zu erhalten. Ich glaube aber, dass das nicht zielführend ist, weil wir genau solche Erinnerungen auch brauchen. Wir dürfen sie aber nur nicht einfach so stehen lassen, sondern wir müssen den Kontext herstellen und müssen damit was machen. In Rheinau haben wir die Idee, dass sich ganz bewusst Schülerinnen und Schüler der Grundschule und auch der Realschule, die sich da in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, mit diesem Denkmal auseinandersetzen sollen. Und zwar nicht nur einmal, sondern eigentlich dauerhaft, indem sie es pflegen beispielsweise. Und das wäre mir wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Und jetzt haben Sie das Thema angesprochen, wie gehen wir damit finanziell um? Das ist etwas, was wir als Stadt unbedingt nicht nur erhalten müssen, sondern was wir auch, ähnlich wie wir dieses Haus ja auch in eine Zukunft geführt haben, auch überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Reicht das noch in der Ausstattung, so wie es ist, aus? Oder gibt es dort auch eine Möglichkeit, es erlebbarer, nochmal nahbarer dadurch zu machen? Das kostet Geld, das ist so. Aber wir sind nicht, also ich fühle uns dazu verpflichtet, gesamtgesellschaftlich diese Erinnerung zu erhalten. Und deswegen muss das Geld investiert werden. Das heißt, wir werden uns darüber entsprechend auseinandersetzen, werden gucken, wo gibt es die Möglichkeiten, das in den Haushalt mit reinzunehmen. Aber auch, und das ist auch eine Aufgabe, die wir zunehmend machen müssen, gibt es gegebenenfalls auch Fördermöglichkeiten? Gibt es Private, die dort in irgendeiner Art und Weise noch mit unterstützen können? All diese Fragestellungen, die müssen wir dann tatsächlich auch bewerten und halt sehr konsequent auch beantworten.
Ja, also ist schon auf Ihrem Zettel. Super, ja.
Wir haben es ihm draufgeschrieben.
Ja, super. Ja, dann gehen wir doch mal direkt zu den Interna in diesem Haus. Also wir haben gehabt tolle Ausstellungen in dem Haus und ich las unten, wie viel Kilometer? 17 Kilometer laufende Meter Archivalien. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein hoher Stapel jeweils? Oder?
Genau, also das ist die archivische oder Rechengröße. Wir überlegen, wie hoch wäre der Turm, wenn wir alle Schachteln aufeinander stapeln. Und dann kommen wir bei 17 Kilometern an. Ursache für diese komische Rechenart ist einfach, wir schauen, wie viel Platz haben wir in den Regalen. Wir wissen nicht, wie viele Seiten wir haben. Eine Bibliothek, die weiß, wie viele Seiten sie hat, aber wir haben nicht alle Akten durchgezählt. Also das wird dann nochmal.
Aber 17 Kilometer ist ja.
17 Kilometer ist schon ganz ordentlich, also darauf sind wir auch sehr stolz.
Ja, genau. Aber sie sind ja nicht nur am Entstauben und Ordnen und Annehmen und Aussortieren, sondern auch am Forschen. Und das interessiert mich ja. Wo sind Sie jetzt gerade dran und was wünschen Sie sich noch zu erforschen?
Also wir haben verschiedene Linien jetzt für das Haus, die korrelieren so ein bisschen mit den Ausstellungen, die wir vorhaben. Ne? Also einerseits kooperieren wir mit verschiedenen Institutionen hier in Mannheim. Wir werden eine Ausstellung zu Karl Theodor machen. Karl Theodor, weniger die Person als vielmehr die Stadt in seiner Zeit. Ne? Also es kommt uns auf die Stadt an. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger oder die Beisassinnen und Beisassen damals gelebt. Also sprich die Menschen damals. Nicht jeder hatte Bürgerrecht, deswegen dieser komische Ausdruck Beisasse. Genau. Wir haben die Menschen damals gelebt in Mannheim unter dem Kurfürst. Das ist so ein Anspruch. Wir werden auch zur neuen Sachlichkeit was machen. Und ein großes Thema, dem ich mich dann eher widme, sind koloniale Spuren hier in Mannheim. da haben wir ja eine aktuelle politische Diskussion, aber auch eine aktuelle Diskussion über die Erforschung dieser Geschichte. Das sind so Linien und natürlich wird es auch parallel, es entstehen Dissertationen in Verbindung mit der Universität Mannheim etwa zur Geschichte der Prostitution, auch ein Thema, was jetzt gerade im Moment die Medien wieder beherrscht. Also es gibt eine Vielzahl an Themen. Ja, also das sind ein paar davon.
Ja. Ja, interessant, ja, toll, wird noch einiges. Sie haben ja eh schon so viele Bücher hier herausgegeben, die allesamt so interessant sind. Müssen wir eigentlich nochmal von vorne anfangen, die alle bekannt zu machen, gell? Also ein sehr kreatives Haus hier. Kann sich hier jeder eigentlich selber sein Thema raussuchen? Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter? Oder wie verteilen Sie das?
Das hängt natürlich so ein bisschen von den Arbeitsplatzbeschreibungen ab und was anliegt. Also ab und zu ist es so, dass Kolleginnen und Kollegen ein Thema finden und das passt in den Kontext rein. Ne? Also natürlich der Mannheim-Bezug muss gegeben sein. Wir gucken auch nach Ludwigshafen, aber das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. Ja? Aber also es muss mit der Interessenslage des Hauses kompatibel sein. Und dann geht es natürlich auch um Ressourcen. Also wir haben eine Kollegin, die macht jetzt auch verschiedene Arbeiten über Erinnerungskultur oder zur Erinnerungskultur. Sowas passt natürlich in die Linie rein. Also wir müssen das miteinander absprechen, weil wir wollen jetzt praktisch jetzt nicht kein Bienenschwarm sein, der jeder Blüte nachgeht, sondern schon eine Fokussierung auf bestimmte Themen. Und da gibt es auch politische Aufträge, also wie Kolonialismus, wie Zuwanderung, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben und wo wir jetzt auch weitermachen müssen. Also da hören wir schon, was ist der Puls der Zeit und was kommt aus der Politik.
Ja, wie ist es eigentlich dann mit der Bevölkerung? Ist sie geschichtsaffin? Man sagt ja, die Mannheimer interessieren sich sehr für die Geschichte. Ich meine, Herr Riegle, Sie haben so viele Musicals gemacht über Geschichte. Was ist Ihre Erfahrung? Was haben Sie alles gehabt? Den Blumenpetern, den Dreis, die Fleming. Ja, wie war da die Resonanz?
Gut, positiv, durchweg. Es ist genau, also das, was Sie sagen, stimmt. Ich habe auch den Eindruck, dass die MannheimerInnen sehr, sehr geschichtsaffin sind, weil sie auch der Frage nachgehen, warum ist das hier so in dieser Stadt? Warum klappt das? Warum kriegen wir das so hin? Warum ist diese Stadt so besonders und so speziell? Für mich immer noch nach wie vor die einzig wahre Weltstadt Baden-Württembergs, also in ihrer Ausdrucksform. Und das bringt so ein bisschen diesen Stolz auch mit sich. Und insofern, ja, es ist tatsächlich so. Und auch wenn man sich vorstellt, dass Sie haben vorhin in der Begrüßung hier die beiden Vereine angesprochen, die Sie hier haben. Und das sind nicht wenig Mitglieder, die das unterstützen. Und wenn man mal den Mannheimer Altertumsverein noch mit dazu nimmt, also drei große Vereine, die sich explizit mit der Stadtgeschichte und mit dem Wissen hier auseinandersetzen. Und dann kommen noch weitere Vereine mit dazu. Ja, Industriekultur ja. Beispielsweise. Also es sind unglaublich viele gesellschaftsrelevante Themen, die auch ja ehrenamtlich bearbeitet werden, noch zusätzlich. Und das hilft. Arbeitskreis Kolonialgeschichte, ne, der sich da zum Beispiel auch sehr, sehr engagiert und nochmal deutlich macht, das, was Herr Dr. Stockert gesagt hat, diese Geschichte auch nochmal zu verdeutlichen, die wir ja noch in keinster Weise so wirklich aufgearbeitet haben, ne, über die wir noch viel zu wenig wissen und wo wir wirklich viele, viele Lücken haben, die noch geschlossen werden müssen. Und das ist auch ein Anspruch und insofern empfinde ich es nicht nur als die, ja, das, was die Politik ihnen als Aufgabe mitgibt, sondern tatsächlich auch, was von der Gesellschaft an der Stelle kommt und die Aufgabe im Prinzip auch hier in das Haus mit hineinträgt. Aber nicht in dem Sinne hier Macht, sondern in dem Sinne, wir wollen mitmachen. Das finde ich sehr speziell und sehr, sehr gut und angenehm.
Ja. Wie ist denn das so aus Ihrer Sicht? Wie nimmt die Gesellschaft dieses Archiv an? Wie gebraucht sie es auch? Kommen da die Leute? Recherchieren die? Was recherchieren die?
Also zunächst einmal habe ich das Gefühl, dass das Archivum sehr gut angenommen wird hier in der Stadtgesellschaft. Also das zeigen unsere Vorträge, unsere Veranstaltungen. Hier haben wir einen deutlich größeren Zuspruch als früher im Collini-Center. Das lässt sich auch zahlenmäßig belegen. Wir haben auch im Lesesaal eine sehr gute Resonanz, dass Menschen kommen und zu Themen forschen, zur Stadtgeschichte, zur Geschichte der Stadtteile. Wobei, da haben wir natürlich mittlerweile einen Effekt, den man auch berücksichtigen muss, und das ist die Digitalisierung. Digitalisierung heißt, dass wir Materialien online zur Verfügung stellen. Wir haben ein eigenes Digitalisierungszentrum. Da sind wir, ja, ich würde schon behaupten, an der Spitze der deutschen Kommunalarchive, indem wir ca. 8% unserer Materialien digitalisiert haben. Und dabei handelt es sich um die Hauptbestände. Und das heißt, die Menschen müssen immer zu uns in den Lesesaal kommen. Ne, also, und die sind natürlich nur noch bedingt greifbar. Also das ist so ein bisschen widersprüchlich, aber die Resonanz aus dem universitären Bereich, aber auch aus der Stadtgesellschaft ist tatsächlich so toll, dass das bei euch im Internet zu finden ist. Ne? Also ich erlebe das Archivum als, ja, als ein Ort, zu dem die Menschen gern gehen, und sei es nur auf die Webseite. Also wir haben sehr, sehr hohe Zugriffsraten. Und da hatten wir vor kurzem ein Projekt, Corona hatte auch positive Wirkungen dahingehend, dass wir Fördermittel bekommen haben, um die wir uns beworben haben. Wir haben ein großes Zeitungsportal. Ich würde mal behaupten, es ist der größten Zeitungsportale in bei den deutschen Kommunalarchiven. Wir haben über 400.000 Scans, Zeitungsseiten, die jetzt online zugänglich sind. Und das ermöglicht ganz neue Forschungsmöglichkeiten. Ne? Also per OCR, also sprich Stichwortsuche, komplette Zeitung durchsuchen. Sie könnten Ihren Namen googeln und mal gucken, wie oft kommt es in den Zeitungen seit 1880 vor. Und das war vorher nicht möglich.
Nee, da noch nicht. Also ganz definitiv nicht.
Wir können mal gucken, Herr Rehle. Ein Vorgänger.
Ach so.
Ja. Naja, Herr Rehle kann jetzt ja auch Geschichte schreiben, ne? So direkt ganz aktuelle Zeitgeschichte schreiben. Man kann hier einiges in Bewegung setzen. Und Sie dokumentieren das dann hier
sofort.
Sowieso,
wir haben auch schon über Aktenablage und sowas gesprochen. Also alles, ja, was er macht, landet später bei uns.
Genau, genau. Wie wichtig sind denn die sozialen Medien jetzt für Sie und für Sie? Also ich meine, ich habe nachgeguckt, auf Instagram haben Sie ungefähr die gleichen Followerzahlen. Also wie wichtig ist das für Sie, auch jetzt in Bezug auf Geschichte, Stadtgeschichte?
Ja, enorm wichtig. Digitalisierung ist insgesamt enorm wichtig, weil es ein Teil der Demokratisierung ist. Warum? Weil ich den Zugang dadurch ermögliche, auch Gruppen ermögliche, die vielleicht den Zugang ansonsten nicht hätten. Also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und wir müssen uns insgesamt in der Gesellschaft auch darüber austauschen, was bedeutet das denn eigentlich? Also habe ich eine Möglichkeit, wirklich alles, was ich digital herstellen kann, auch wirklich allen öffentlich zu machen? Gibt es ja auch ganz oft Diskussionen über Copyright und Nutzungsrechte und sonstige Dinge. Und ich bin da ein sehr starker Verfechter, es wirklich auch offen zu machen. Und ich glaube nicht, es gibt ja viele, die zum Beispiel dann vermuten, naja, wenn ich eine Bilderausstellung öffentlich mache, kommen die Leute nicht mehr in die Galerie oder ins Kunstmuseum. Das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Durch diese Offenheit signalisiere ich den Menschen auch in gewisser Art und Weise, dass sie eingeladen sind. Und jetzt war ich in dieser Woche in der Kunsthalle gewesen, bei der Eröffnung der Ausstellung dort. Und was total interessant war, wie viele junge Menschen dort sind. Und das wird ja hier nicht anders sein. Hier sind auch viele junge Menschen. Und oftmals haben wir ja so den Eindruck, dass junge Menschen an den Themen, die uns so interessieren, gar kein Interesse daran haben. Mittlerweile habe ich den Eindruck, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen sie aber bekommen, wir müssen sie catchen, wir müssen sie kriegen. Und dazu sind digitale Medien, ich finde, die sozialen Medien sind das Unsozialste, was man überhaupt hat. Insofern sage ich lieber digitale Medien, wirklich auch sehr, sehr gut und geben einem die Möglichkeit, ganz wertfrei erstmal, aber auch ganz barrierefrei, niederschwellig die Dinge zu erfahren. Das halte ich für extremst wichtig. Wir brauchen dazu aber eine Strategie. Also einfach nur zu sagen, naja, wir stellen jetzt mal alles digital und macht damit, was ihr wollt, funktioniert nicht. Das geht nicht. Wir brauchen dazu eine klare Idee, was wir damit vorhaben, wie wir das machen wollen, wie es nutzbar sein soll. Und das ist Arbeit. Das ist nicht einfach. Und deswegen ist es auch gut, dass es Medienteams gibt, die sowas machen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir auch insgesamt in der Stadtverwaltung an der Stelle, ich glaube, da kann man noch eine Schippe oben drauflegen.
Ja, für uns sind die sozialen Medien auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal, der auch immer, immer wichtiger wird, um einfach Einblicke zu geben in unsere Arbeit. Wenn ich zunächst mal sage Archiv oder Archivum, dann ist das nicht unbedingt selbsterklärend für viele, sondern wir haben immer noch diese furchtbaren Klischees mit staubig und grau. Das Grau stimmt bei mir, aber staubig bin ich nicht. Sondern wir haben eine sehr, ja, gegenwartsorientierte Arbeit. Wir generieren Sichtbarkeit für Menschen, für unterschiedliche Gruppen, für Themen. Wir bringen Themen in die Welt. Und da legen wir wirklich eine Strategie zutage, dass wir versuchen, mehr Nutzerinnen und Nutzer zu bekommen. Wir machen das aber nicht nur als Selbstzweck, um Likes zu kriegen, sondern wir verbinden das mit Inhalte. Wir haben beispielsweise einen Blog, der Archivum-Blog, entsteht jede Woche ein historischer Text zu bestimmten Themen. Und wenn der nur auf der Homepage wäre, wird er gar nicht so wahrgenommen. Aber jetzt durch die sozialen Medien, durch Facebook, durch Instagram oder LinkedIn oder was es alles gibt, ist er präsent, wird er auch rezipiert und das lässt sich nachweisen. Also das ist ein Teil unserer Bildungsarbeit und auch Wertevermittlung, ganz wichtig. Und dem darf man sich nicht entziehen. Auch bei uns in den Archiven gibt es natürlich eine Diskussion und einen elitären Habitus zu sagen, naja gut, also das ist ja alles gar nicht so wissenschaftlich und wie viele Fußnoten sind da drin. Das ist jetzt an der Stelle erstmal egal. Ich will Geschichte vermitteln, ich will Geschichten vermitteln und damit Werte. Und das schaffe ich darüber. Ich lasse mich aber allerdings nur bedingt in diese zermürbenden, kleinteiligen Diskussionen ein. Also für uns ist ein ganz wichtiges Fenster, ja.
Ja, ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Um die Zukunft des Bunkers brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, habe ich festgestellt. Der Bürgermeister, der Zuständige, unterstützt es sehr mit Elan und auch mit Begeisterung. Und ja, der Herr Stocker, der Direktor, hat die Richtung jetzt doch ganz positiv vorgegeben. Viel Vermittlung, sehr viel Vermittlung, das ist toll für eine Stadt. Ich bedanke mich bei Thorsten Riehle, ehemaliger Direktor vom Kapitol, unserem Kulturhaus Kapitol, wo auch schon viel Geschichte stattfand, in Musicals zum Beispiel. Jetzt aber Bürgermeister für Kultur, Arbeit und Soziales. Und bei Harald Stockert, er ist der Direktor im Archivum. Vielen herzlichen Dank. Das war es mal wieder, Geschichten aus dem Bunker. Mein Name ist Annette Lennartz.